Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap, because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both.
Volodymyr Zelensky is not invited on Friday?
He wasn't a part of it. I would say he could go, but he's gone to a lot of meetings. You know, he's been there for 3.5 years. Nothing happened.
Martin, was hören wir da?
Wir hören Trump auf seiner Pressekonferenz am Montag vor dem Gipfel mit Putin, zieht Trump mal wieder über Zelensky her, kritisiert ihn für den Krieg und erwähnt natürlich nicht, dass Wladimir Putin diesen Krieg begonnen hat. Und er sagt im Lauf dieser Pressekonferenz auch wieder, dass eigentlich die Schuld für diesen Krieg bei Zelensky liegt und nicht bei Wladimir Putin.
Es ist Mittwoch, der 13. August 2025, und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist ein altgedienter USA-Korrespondent, lange Jahre beim Tagesanzeiger gewesen und heute Podcaster in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, kommenden Freitag für uns in der Nacht auf den Samstag treffen sich der Wladimir Putin und der Donald Trump in Anchorage, der grössten Stadt in Alaska. Um was geht's da?
Ja, Christoph, also es ist ein Showdown in Alaska, das ja früher mal russisch war. Die Amerikaner haben das vom Zaren gekauft. Und Trump versucht es bei diesem Treffen womöglich im Alleingang, also offenbar wird nur er mit Putin in einem Zimmer sitzen, mit dem Dolmetscher vielleicht auch. Und Trump will also dann hier bei diesem Treffen einen Durchbruch erzielen bei dem Krieg in der Ukraine.
Das heisst, Volodymyr Zelensky, der Präsident von der Ukraine, ist nicht dabei?
Nein, Zelensky wurde nicht eingeladen. Trump sagt, er wolle hören, was Putin zu sagen habe. Das Ganze wurde so als eine Art Sondierungsgespräch verkauft. Aber es kann natürlich auch um wesentlich mehr gehen. Trump sagt auch, er wolle ein Treffen zwischen Putin und Zelensky organisieren. Ob er, Trump, dann dabei sei, spielt letztendlich keine Rolle, sagt Trump. Er wolle die beiden, also Zelensky und Putin, in einen Raum stecken. Und dann, so glaubt Trump, werde es einen Deal geben. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, Christoph, dass Trump versuchen wird, in Anchorage schon einen Deal zu machen mit Putin, ohne Zelensky.
Entsprechend beunruhigt sie natürlich die Europäer und vor allem der Zelensky selber.
Ja, zu Recht, Christoph. Trump schwebt hier wirklich einen Abtausch von Gebieten vor. Und natürlich ist die Chance da sehr groß, dass Putin bevorteilt wird. Und natürlich ist auch nicht klar, ob es irgendwelche Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben wird, wenn Trump irgendeinen Deal mit Putin eingeht, bei dem die Ukraine Gelände und Gebiete aufgeben müsste. Und dazu versuchen also die Verbündeten Europa jetzt noch ein letztes Mal Trump umzustimmen. Es wird also heute noch eine Videoschalte geben mit Trump, da wird Zelensky auch dabei sein. Aber du hast recht, die europäischen Verbündeten und natürlich die Regierung in Kiew sind allerhöchst beunruhigt.
Umso eher sind sie wahrscheinlich beunruhigt, weil natürlich das Verhältnis zwischen dem Trump und dem Putin ziemlich sprunghaft war in den letzten Jahren.
Das kannst du wohl sagen, ja. Also ursprünglich hat Trump Putin bewundert, dann hat er angekündigt, dass er diesen Krieg in der Ukraine innerhalb 24 Stunden beenden werde. Dann hat er Putin kritisiert für die brutalen Luftschläge gegen ukrainische Städte. Dann hat er ein Ultimatum angekündigt, dann hat er angekündigt, Atom-U-Boote Richtung Russland zu verlegen, nachdem der ehemalige russische Ministerpräsident Medvedev ihn, Trump, angegriffen hat. Und jetzt rollt Trump mal wieder einen roten Teppich aus. Es ist also, wie du sagst, schon alles sehr, sehr sprunghaft.
Lassen wir ihn in den Zusammenschnitt von Trump-Zitat zum Wladimir Putin.
I believe that he feels that he and Russia did not meddle in the election.
I will have the horrible war between Russia and Ukraine totally settled. I'll have it done in 24 hours.
I've always had a good relationship with Putin. And, you know, he wants to end the war.
He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin.
We get a lot of bullshit
thrown at us by Putin, for you want to know the truth.
President Putin, I believe, wants to see peace, and Zelensky wants to see peace.
Martin, aktuell jetzt, wie ist der Stand von dieser Beziehung? Was haltet der Trump von Putin?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Du hast ja diesen wunderbaren Zusammenschnitt gebracht. Wenn man sich das anhört, das geht von A bis Z und nochmal von Z bis A. Und am Montag hat also Trump Putin wieder gerühmt. Er hat aber auch gesagt, dass Putin sich vermehrt aufs Geschäft und weniger auf den Krieg konzentrieren solle, weil die Wirtschaft in Russland nicht gut liefe. Und eben ein Kriegsende wäre gut für Russland. Aber es ist ganz klar, Christoph, dass er, Trump, den Putin wesentlich mehr bewundert als Zelensky, von dem Trump eigentlich nicht viel hält.
Und das ist natürlich genau, was die europäische Beobachtung natürlich vor allem der Zelensky selber skeptisch macht.
Ja, richtig. Ja. Und da waren natürlich auch Erinnerungen an den Gipfel in Helsinki 2018 wach, wo also Trump dann doch sehr servil und unterwürfig geradezu gegenüber Putin aufgetreten ist.
Du hast es bereits erwähnt, dass der Trump offenbar nur unter vier Augen will mit dem Putin reden. Da sind keine Berater dabei, Leute, die Bescheid wissen, sondern nur die beiden Herren, allenfalls noch Dolmetscher.
Ja, genau. Und da weiß man natürlich nie, was dabei rauskommt. Ich darf dich daran erinnern, bei dem Gipfel in Helsinki hat Trump dann anschließend gesagt, ist klar geworden, dass er Putins Versicherung geglaubt hat, Russland hätte nicht in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingegriffen. Das lief entgegen den Erkenntnissen aller amerikanischen Geheimdienste und ist nicht wahr. Aber Trump hat sich in Helsinki dann auf die Seite von Putin geschlagen. Das war schon irre. Und natürlich, Putin ist als Verhandler und früherer Geheimdienstler mit allen Wassern gewaschen. Und die Vorbereitung für diesen Gipfel war noch für meine Begriffe etwas zu hastig, also für den Gipfel in Anchorage, zu hastig und auch ein wenig handgestreckt. Ich habe da schon einige Befürchtungen, lass mich aber gerne überraschen.
Was sind da für Befürchtungen?
Ja, eben, dass Trump nicht genügend vorbereitet worden ist auf diesen Gipfel, ja. Und man muss natürlich auch dazu fügen, dass der Gipfel in einigen Teilen in die Wege geleitet worden ist von diesem seltsamen Steve Witkoff, dem Sonderbotschafter von Trumps. Das ist ein Golffreund von Trump, Trumps bester Freund eigentlich. Er hat das Treffen in Anchorage entscheidend mit vorbereitet. Und Steve Witkoff ist ein Baulöwe, ein Real Estate Mogul in New York. Und jetzt ist er plötzlich ohne diplomatische Vorbereitung und ohne Erfahrung Trumps Hans Dampf in allen Gassen. Er macht in Gaza Vermittlungen, er redet mit Putin. Und er hat bei diesen Gesprächen mit Putin in Moskau offenbar nicht mal einen eigenen Dolmetscher mitgebracht. Das ist ein absolutes No-No. Er hat sich auf russische Dolmetscher verlassen. Und das kann natürlich sein, dass das nun auch zu Missverständnissen geführt hat. Es gab eine Videoschalte von Witkoff mit den Europäern und die waren etwas baff, wie inkompetent und unvorbereitet er ihnen erschien. Also das Ganze ist schon mit einem großen Fragezeichen versehen und es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn diese Vorbereitungen zu diesem Gipfel in Anchorage nicht von Steve Witkoff, sondern von einem sehr erfahrenen amerikanischen Diplomaten getroffen worden wären. Aber okay, nun hat Steve Witkoff das gemacht. Wir werden sehen, was dabei rauskommt.
Auch nicht besonders vorbereitet hat der Vorstoß von J.D. Vance gewirkt. Der ist in England in der Ferien und ist da schon mal vorprescht, was den Gipfel betrifft.
Das ist richtig, ja. Und er hat auch gleich mal klare Verhältnisse geschaffen. Er hat gesagt, eigentlich gesagt, also J.D. Vance, wenn der Gipfel in Anchorage scheitert, und dann werden sich die USA wohl endgültig von der Ukraine abwenden. Und die Waffen, die dann an die Ukraine gehen, von den USA, müssen von den Europäern bezahlt werden. Das ist eigentlich für mich schon ziemlich nah an München 1938 dran. Das kennst du ja. Das war also die große Appeasement-Konferenz in München mit Hitler und Daladier, dem Franzosen, mit Chamberlain, dem Briten, und mit Mussolini, dem Italiener, wo die Tschechoslowakei den Bach runterverkauft wurde. Man hat also versucht, Hitler zu besänftigen, indem man die Tschechoslowakei gezwungen hat, Gebietsabtretungen vorzunehmen. Das war sehr unrühmlich und wirklich schurkenhaft. Und man spricht ja nun auch von Appeasement. Und wenn dieser Gipfel in Anchorage so ausgeht, wie Zelensky und einige der Europäer befürchten, dann müsste man tatsächlich einen historischen Vergleich zu München 1938 ziehen.
Also die ganze Sache scheint einigermaßen riskant zu sein. Aber was kann denn Zelensky, was können die Europäer überhaupt machen, um zu verhindern, dass der Trump die Ukraine nicht einfach an Putin verkauft, analog zu 1938?
Eigentlich nichts. Also sie können nur hoffen und sie müssen natürlich auch darauf gefasst sein, dass am Ende ein Deal rauskommt, der für die Ukrainer und für Zelensky unannehmbar ist. Und dann wird Trump nicht zögern, Zelensky zum Sündenbock zu machen und ihm die Schuld an der Fortführung des Krieges zuzuweisen. Das kann natürlich passieren. Aber wie gesagt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Warten wir ab, was wir am Samstagmittag über dieses Treffen in Anchorage erfahren werden.
Aber wieso hat der Trump überhaupt so gedrängt auf den Gipfel mit dem Putin? Geht es ihm um das Wahlversprechen, das er gemacht hat, dass er den Krieg während die 24 Stunden beenden? Oder gibt es noch andere Gründe?
Ja, natürlich. Das war ein vollmundiges Versprechen, das er da abgeliefert hat. Und man hat ihn dann auch aufgezogen, dass eben bisher nichts passiert ist. Aber es geht eigentlich Trump auch um was anderes. Er will unbedingt den Friedensnobelpreis haben, den Obama ja hatte, ja. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein zwiespältiger Preis, wenn man sieht, wer den schon bekommen hat. Also Yasser Arafat, Henry Kissinger, das waren alles Friedensnobelpreisträger. Und Obama war ja auch nicht happy über den Preis nach nur einem Jahr im Amt. Die Wahl von Obama war auch nicht nachvollziehbar. Obama hat ja klipp und klar gesagt, dass er nicht gegen Kriege per se sei. Aber er hat eben eine Rede in Prag gehalten, in der er die Vision einer atomwaffenfreien Welt dargelegt hat. Und das hat also dann wahrscheinlich zu der Entscheidung des Komitees in Oslo geführt, ihm, Obama, den Friedensnobelpreis zu verleihen. Und Trump ist also seitdem neidisch und wie verrückt darauf fixiert, auch einen Preis zu erhalten.
Ja, und der Trump brüstet sich regelmäßig als globaler Friedensstifter. Lassen wir nochmal rein in seine Pressekonferenz.
We saw five wars with Pakistan and India. We just solved one. Azerbaijan and, as you know, in Armenia. A war was raging for 37 years. And the two leaders got up and they said, we never thought this would be solved. Russia tried to solve it. They all tried to solve it. It was a very tough situation, but we got it done. And I said to the two men, I said, are you guys friends? And they had a hard time. You know, they've been killing each other for 37 years, right? The one was there 5 years. One was there for 22 years. He said, my whole life I've been fighting this war and you got it solved. But we did many of those. We did... in the Congo and Rwanda. That's been going on for 30 years. 8 to 9 million people killed that they know of, but it was raging and we got that solved. We got a lot of them done. It's a great honor.
Der Trump sagt da, dass er 5 Kriege beendet hätte. Er redet vor allem vom Abkommen, das kürzlich getroffen worden ist im Weißen Haus zwischen Armenien und Aserbaidschan, wo er, wenn er sagt, ermöglicht hätte. Martin, ist da etwas dran, wenn sich der Trump als Friedensstifter rühmt?
Ja, also ein Kernchen Wahrheit ist da schon dran, aber es ist natürlich Trump being Trump. Er übertreibt wieder maßlos und klopft sich also andauernd auf die Brust und wie toll er sei. Und er ist also eigentlich der Friedensengel, der vom lieben Gott geschickt worden ist. So einfach ist es nicht, was Armenien und Aserbaidschan betrifft, gibt es offenbar viele Fragen. Trump mag es zwar gelungen sein, diesen Sack schnell zuzumachen, der Deal löst aber wichtige Konfliktpunkte zwischen den beiden Ländern nicht. Das Abkommen beinhaltet stattdessen, dass beide Staaten jegliche rechtliche Schritte gegeneinander ausschließen. Das ist schon mal gut. Aber Armenien war erst 2023 dem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten, um dort eben gegen Aserbaidschan vorgehen zu können. Eine völkerrechtliche Aufarbeitung des Konflikts wird es voraussichtlich nun nicht mehr geben. Auch wurde das Abkommen noch nicht final unterschrieben und ratifiziert, Christoph. Also wann und ob es dazu überhaupt kommen wird, ist unklar. Aber es ist natürlich wieder typisch Trump, wenn du zuhörst. Er hat tatsächlich da was Gutes gemacht, aber dann wird das Ganze wieder hochgesteigert bis zum geht nicht mehr. Und am Ende schüttelt man den Kopf und sagt, hey, what the hell's going on here? Das ist so typisch Trump.
Ja, und er behauptet, er hätte einen 35-jährigen Konflikt beendet, oder? Das ist doch allerhand.
Ja, es ist auch besser als nichts. Und die beiden Staatschefs aus Aserbaidschan und Armenien wollen Trump jetzt auch für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Und Trump sagt ja auch, dass er viele andere Brände gelöscht habe. Indien, Pakistan, Thailand, Kambodscha, Kongo vielleicht. Aber In Gaza geht der Krieg natürlich unbarmherzig weiter und in der Ukraine geht er auch unbarmherzig weiter. Und das sind natürlich schon ganz andere Brocken als die Grenzstreitigkeiten zwischen Kambodscha und Thailand. Ja. Und da will also Trump jetzt nochmal nachfassen.
Der Friedensnobelpreis und der vielbeschworene Deal zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gehören zum Donald Trump seine Lieblingsthema. Nur ein Thema ist ihm fast nur lieber und das sind Zölle.
You know, we're finding hundreds of billions of dollars of cash is pouring into our country now because of tariffs. And all we're doing is we're doing what they do to us. It's so beautiful to see it. They found last month, as you saw, $25 billion of excess cash flow. They're saying, where did it come from? I said, I'll tell you where it came from. It came from a place called tariffs. And we're doing very well. We're really doing well.
Der Trump sagt da, dass bereits hunderte Milliarden Dollar ins Land einkommen, sagen weg diesen Zöllen. Martin, ist das so?
Ja klar, natürlich kommt Geld ins Land. Letztendlich bezahle ich das und meine Nachbarn, ja, weil die Preise hochgehen. Das ist das, was hier läuft. Aber er hat recht, natürlich, der Staatshaushalt kriegt also jetzt diese 100 Milliarden oder was es noch sind. Trotzdem ist das Defizit des Staats im Juli riesig gewesen. Das hat natürlich auch was mit den Ausgaben zu tun. Aber ob diese Rechnung nun am Ende aufgeht, ist völlig unklar. Ich gehe mal davon aus, dass wir tatsächlich einen Anstieg der Inflation haben werden. Und Christoph, das weißt du als Schweizer, die USA wenden sich von vielem ab, also auch vom globalen Freihandel. Und da hat jetzt auch die Schweiz eiskalt erwischt, ja.
Das kannst du wohl sagen, Martin. 39% hat Trump der Schweiz aufgebrummt. Das ist schon wahrscheinlich fast ein Rekord. Brasilien hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr und ein paar andere auch. Was hat die Schweiz falsch gemacht?
Ja, die Schweizer Regierung hat meines Erachtens rational argumentiert, so wie das vernünftige Leute eigentlich tun. Ja, also die Bundespräsidentin hat sich in diese Telefonate mit Trump verwickelt und da hat sie wahrscheinlich auch gute Argumente gehabt. Aber das war natürlich alles falsch. Ja, das so funktioniert das bei Donald Trump nicht. Die Bundespräsidentin Keller-Sutter hätte am Telefon sagen sollen, Herr Präsident, wenn Sie uns bei den Zöllen entgegenkommen, werden wir den Thurgau in Trumpgau umbenennen oder wir werden also an der Eiger Nordwand das Gesicht von Melania einmeißeln lassen und am Matterhorn ihr Gesicht. Sowas hätte sie sagen sollen. Dann wärt ihr mit 5% dagestanden oder überhaupt keine Zölle und Trump hätte die Schweiz zu seinem Lieblingsland erklärt und Schweizer Schokolade hätte es jeden Abend im Weißen Haus zum Nachtisch gegeben. Das wäre der Deal gewesen.
Ja, aber einmal mehr muss der schöne Kanton Thurgau anheben bei der Lösung. Aber was Matterhorn als Mount Rushmore-Ersatz betrifft, verweise ich sehr gern auf die hübsche Karikatur von Felix Schad. Die ist im Tagesanzeiger veröffentlicht worden letzte Woche. Und sie zeigen das Matterhorn mit dem eingemeißelten Gesicht von Donald Trump. Wir stellen die Karikatur zum Text, wo der Podcast auf der Webseite vom Tagesanzeiger begleitet.
Ja, Christoph, das ist eigentlich schon eine traurige Sache. Also die Schweiz ist hier zum Ziel von Trumps Machtpolitik und Machtspiel geworden. Das war ein Powerplay, ganz klar, ja. Und ich meine, man kann jetzt drüber lachen und kann sagen, ja, hätte man doch nur Trump angeboten, den Thurgau zum Trumpgau zu machen. Aber wahrscheinlich ist ein Stückchen Wahrheit drin, so verrückt es auch klingt, ja. Die Schweiz ist zwar wirtschaftlich groß, politisch aber einfach zu wenig einflussreich, um sich wirksam wehren zu können. Das finde ich dabei eigentlich dann doch merkwürdig, dass gewisse Trump-Freunde in der Schweiz immer noch ihrem Idol hinterherlaufen. Aber das ist Trump. Das sieht man, also die Lust am Powerplay, die sieht man jetzt auch bei der Übernahme der Polizei in Washington D.C., ja.
Was meinst du genau?
Ja, eben, du hast ja wahrscheinlich mitgekriegt, dass Trump am Montag in dieser Pressekonferenz, die ewig gedauert hat, angekündigt hat, dass die Polizei in Washington der Bundesregierung, also ihm, unterstellt wird und dass er außerdem die FBI-Beamte und Park-Police-Beamte und andere Polizisten, die eigentlich im Soll des Bundes sind, einsetzen wird, um in Washington die Kriminalität zu bekämpfen. Außerdem hat er 800 Mitglieder der Nationalgarde in Washington auch zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt. Und natürlich muss man dabei bedenken, dass Washington eine absolute Anti-Trump-Stadt ist. Bei den letzten Wahlen haben nur 6% der Einwohner für Trump gestimmt. 40% der Einwohner in der amerikanischen Hauptstadt sind zudem Afroamerikaner. Also Trump ist dieser Stadt nicht unbedingt hold. Und nun hat er eben diese Verbrechensbekämpfung angekündigt, die er und seine Justizministerin Pam Bondi dirigieren.
Lass mal rein, was der Trump von der Stadt Washington so haltet.
I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back.
Wenn man da am Trump so zulässt, entsteht der Eindruck, dass Washington ein Kriegsgebiet ist. Wir müssen auch tatsächlich, dass unser Kollege Fabian Fellmann vor seinem Haus überfallen worden ist und dass Täter nicht bestraft worden sind. Das hat er erzählt in seinem letzten Podcast. Hätte Trump also einen Punkt oder übertreibt er, Martin?
Beides. Er hat einen Punkt, aber übertreibt auch, ja. Und er redet da auch einigen Unsinn. Also er beschreibt die Stadt als ein Hellhole, also als wirklich eine ganz gefährliche Sache. So weit sind wir noch nicht, aber er will es ja wahrscheinlich nicht bei Washington belasten. Wenn man ihm zuhört, dann sieht man, dass Trump auch in Chicago und vielleicht auch anderweitig in amerikanischen Großstädten, die von Demokraten regiert werden, die Nationalgarde einsetzen möchte. Zum Beispiel, wie er es schon getan hat in Los Angeles.
And if we need to, we're going to do the same thing in Chicago, which is a disaster. We have a mayor there who's totally incompetent. He's an incompetent man. And we have an incompetent governor there. Pritzker's an incompetent, thrown out of the family business. But when I look at Chicago and I look at L.A., if we didn't go to L.A. 3 months ago, L.A. would be burning like the part that didn't burn. If he would have allowed the water to come down, which I told him about in my first term, I said, you're going to have problems. Let it come down. We actually sent in our military to have the water come down into L.A. They still didn't want it to come down after the fires. But that was it. We have it coming down. But hopefully L.A. is watching. That mayor also. The city's burning. They lost like 25,000 homes.
Ich habe jetzt tatsächlich auch andere Städte, die von Demokraten regiert werden, in Genuss von Donald Trump, seiner Aufmerksamkeit und allfälligen Sicherheitskräften, die dort dann entsendet werden.
Ja, Christoph, das ist leider vorstellbar, also dass es noch mehr solche Einsätze geben wird. Aber ich möchte noch mal auf das, was wir eben gehört haben, den O-Ton zurückkommen. Das musst du dir mal genau anhören, was der Mann hier redet. Zusammenhangloses Zeug, das niemand versteht, das Wasser kommt runter und dann und das und jenes und hier. Wenn ein Schweizer Bundesrat so reden würde in einer Pressekonferenz in Bern, dann würden die Zeitungen der Schweiz verlangen, dass er sich einem psychiatrischen Gutachten unterzieht. Also das ist schon verrückt, was hier vor sich geht, ja. Und ich will ja nicht absprechen, dass er durchaus befähigt ist als Politiker, Trump. Aber man muss schon mal reinhören, was der für ein Zeug redet. Zusammenhangloses Zeug. Übrigens hat er auch zweimal gesagt, was das Treffen mit Putin in Alaska angeht, dass er, Trump, nach Russland geht. Also nicht nach Alaska, sondern nach Russland. Aber gut, das ist eine Fußnote.
Ja, vielleicht wenn sie es wieder zurückverkaufen, die Amerikaner, oder?
Die Russen hätten das ja gern. Russische Nationalisten glauben ja, dass es einer der größten Fehler ihrer neuen Geschichte war, dass der Zar Alaska an die Amerikaner verkauft hat. Ja, das ist richtig.
Ja, aus Ihrer Sicht haben Sie wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Aber nochmal, was hat es mit dem Wasser auf sich gehabt in Los Angeles?
Es geht um irgendwelches Wasser, das die Stadt beansprucht und das irgendwie nicht gekommen ist. Es geht um die Wasserversorgung. Es geht also auch um Wasser zur Brandlöschung, das nicht da war. Du musst also sehr genau zuhören bei dem, was Trump da sagt, und du kommst trotzdem nicht draußen. Ich finde das schon irgendwie bemerkenswert, dass solche Sachen in der Pressekonferenz gesagt werden, die eigentlich niemand kapiert. Ja, trotzdem.
Also wenn wir jetzt die Städte anschauen, die von den Demokraten regiert werden, beispielsweise Chicago hat er genannt, Los Angeles, Baltimore ist auch eine. Was haben die Demokraten da wirklich falsch gemacht?
einiges, Christoph. Also man muss den Demokraten gerade in diesen Städten vorwerfen, dass sie Crime sehr oft wie Kavaliersdelikte behandelt haben. Du hast ja den Vorgang mit dem Fabian erwähnt. Ich glaube, er wurde sogar niedergeschlagen und die Täter sind straffrei ausgegangen. Ich kenne das auch von anderen, von Bekannten, von Freunden, von meiner Tochter, die in Washington lebt, dass es schon also irre ist, wie oft gerade Minderjährige, die Autos entführt haben, die Leute niedergeschlagen haben, die Raubüberfälle gemacht haben, straffrei ausgegangen sind. Und das geht natürlich so nicht. Das ist ganz klar. Das ist Munition für Trump gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, dass ein Teil des Problems ist, dass die Justizbehörden in diesen Städten völlig überbeansprucht sind. Wir haben nicht genügend Richter in Washington. Wir haben nicht genügend Bewährungshelfer in Washington. Das spielt alles in die Hände von Trump. Aber ja, man muss den demokratischen Bürgermeistern und Stadtverwaltungen den Vorwurf machen, dass sie die Dinge sehr lange haben treiben lassen. Und dass ihr Argument, dass die Verbrechensstatistiken alle nach unten weisen, zwar stimmt, aber trotzdem das Unsicherheitsgefühl vieler Bürger in ihren Städten weiterhin da ist. Und das ist, wie gesagt, eben Wasser auf die Mühlen von Donald Trump gewesen. Also da muss man den demokratischen Instanzen in diesen Städten schon den Vorwurf machen, dass sie zu leichtfertig mit dem Crime-Problem in ihren Städten umgegangen sind. Und Christoph, du wirst dich daran erinnern, dass der linke Flügel der Demokratischen Partei Leute gehabt hat, die lautstark die Fund the Police gefordert haben. Also man soll der Polizei die Gelder entziehen, sie eigentlich abschaffen. Totaler Unsinn, kann ich da nur sagen.
Ja, eins von denen vielen Alkohol, wo die Demokraten geschossen haben.
Genau. Das war Teil der Woke Culture. Das war natürlich völliger Bullshit. Und das ist natürlich alles Wasser auf die Mühlen von Donald Trump gewesen.
Ja, und er instrumentalisiert das jetzt, oder? Er will auf Unruhe zugeschnittene Polizeistreit machen, die aufstellen, habe ich gelesen und gehört. Woran stört der Trump die amerikanische Demokratie?
Ja, in eine Ecke, wo sie vielleicht nicht mehr so schnell wieder rauskommt. Das ist nicht gut, was wir da hören. Also man braucht sich nur die Vorgänge um die Gerichte anzugucken, von Statistiken über Impfstoffe bis hin zur Aufstellung dieser 600 Mann starken schnellen Eingreiftruppe, die Trump jetzt aufstellen will, die eigentlich, denke ich, nur dazu dienen soll, Unruhen in Städten zu ersticken, falls es welche gibt. Das ist alles nicht sehr gut. Und man sieht jetzt auch, Christoph, wie wenig die Verfassung einem autokratisch gesinnten Präsidenten wie Donald Trump entgegenzusetzen hat. Die Verfassungsväter haben sich so eine Figur wie Trump nicht vorstellen können. Sie haben sich auch nicht vorstellen können, dass diese Figur einen eisernen Zwang auf die Partei, auf seine Partei ausübt. Das heißt also, dass die Checks and Balances, die der Kongress ausüben soll, gar nicht mehr funktionieren. Die Verfassung, die amerikanische Verfassung, die ja lange bewundert wurde, ja, und deren Väter sich auch sehr in der Schweiz umgeschaut haben, das wissen wir ja. Die amerikanische Verfassung zeigt sich jetzt als hilflos, als ein altes, überaltetes Instrument, das also einer Figur wie Trump nichts entgegenzusetzen hat. Und wir haben natürlich obendrein jetzt noch seltsame Entwicklungen, die auf einen Staatskapitalismus hindeuten. Wie du weißt, hat also Donald Trump die beiden Chip-Hersteller AMD und Nvidia dazu verpflichtet, dass 15% der Erlöse, die sie beim Verkauf von Chips in China kriegen, dass die an den Bund abgeführt werden. Das sind also ganz neue Töne, die wir hier hören. Das ist also ein staatsdirigierter Kapitalismus. Und ich fürchte, es ist nicht das Letzte, nicht der letzte Eingriff, den Donald Trump der amerikanischen Wirtschaft vornehmen wird.
Wo wird das alles enden, Martin?
Du, das wüsste ich auch gerne. Donald Trump redet ja vom goldenen Zeitalter. Die Börsen sind auf dem Höchststand, ja. Die Wirtschaft scheint einigermaßen zu laufen. Aber ich bleibe pessimistisch. Ich zweifle daran, dass diese Rechnungen aufgehen werden von ihm. Ich fürchte um den Bestand meiner geliebten Demokratie hier. Aber, das sind Befürchtungen. Ich lasse mich auch gern anders überraschen. Vielleicht sieht in einem Jahr alles anders aus. Wir werden es eben dann sehen.
Martin, danke vielmals. Bis dahin.
Danke dir auch.
Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von der Alexandra Lenz aus Winterthur. Und zwar bezieht sich auf den Podcast zum Jeffrey Epstein, wo du, Martin, mit dem Noah vor ein paar Wochen aufgenommen hast. Zuerst einmal, wo stehen wir gerade in der Causa Epstein?
Ja, das ist alles in der Schwebe. Also Trump versucht davon abzulenken, frantically. Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, um von dieser Epstein-Sache abzulenken. Ja, es geht eigentlich darum, dass wir eigentlich alle die Dokumente sehen wollen, die sich bei den Ermittlungen gegen Epstein 2006 und dann 2018/19 angesammelt haben. Die sind also alle unter Verschluss und alles, was Donald Trump machen müsste, ist, dass er diese Dokumente rausgibt. Das ist nicht passiert und wir können uns also nur darüber wundern, warum wir also in diesem Schwebezustand verharren. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Wirklich gespannt.
Jetzt möchte Alexandra Lenz wissen, was in der Epstein-Affäre tatsächlich müsste passieren, damit der Trump die Unterstützung von seinen Magenanhängern definitiv verliert. Was meinst du?
Ja, also wir wissen, dass Trumps Name in diesen Dokumenten, in diesen Epstein-Dokumenten drin ist. Und zwar offensichtlich nicht nur einmal, sondern viele Male. Wenn diese Dokumente nun rauskommen würden, und Trump wäre belastet in den Dokumenten, das wäre natürlich nicht gut für ihn, ja. Wir wissen, dass wir müssen davon ausgehen, dass Donald Trump auf jeden Fall wusste, was Jeffrey Epstein machte, also dass er Minderjährige missbrauchte und so weiter und so fort. Trump sagt, er habe davon nichts gewusst. Ich bezweifle das. Wenn es nachgewiesen werden könnte, dass Donald Trump vom Treiben seines Freundes Jeffrey Epstein wusste oder dass er sogar teilnahm, was Trump immer verneint hat. Aber wenn eins dieser beiden Dinge herauskäme, dann würde wahrscheinlich ein Teil der MAGA-Basis von Trump sich lossagen. Das wäre für ihn nicht gut. Ich wundere mich eben, warum wir diesen harten Widerstand gegen die Veröffentlichung der Dokumente haben und warum Trump dauernd wieder ablenken möchte davon. Das stärkt den Verdacht, dass irgendwo irgendwas in diesen Vorgängen drin ist, was Donald Trump wirklich schaden könnte. Aber wie gesagt, Trump selbst sagt, ja, er sei Freund von Epstein gewesen, habe aber keine Ahnung von dessen Treiben gehabt. Ich bezweifle das.
Ja, und es ist ja wirklich verdächtig, wenn man so ein Theater macht um die Dokumente von einem Straftäter. Martin, danke vielmals für die Antwort auf die Frage von der Alexandra Lenz aus Winterthur. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns bitte. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Danke vielmals und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Ja, tschüss nach Zürich, Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse. Bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhalte ich mich hier mit der Tina Campin-Reuter in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war heute Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich sind Jacqueline Wechsler und, leider muss ich sagen, zum letzten Mal Mirja Gabatula. Danke vielmals vom ganzen Team vom «Alles klar, Amerika», dir Mirja, für die super Zusammenarbeit in den letzten Jahren.
Ja, also alles Gute, Mirja, und es war toll, dass du dich so eingesetzt hast. Es war toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Alles Gute auf deinem weiteren beruflichen Weg.
Und ich kann da verraten, Mirja Gabatula wird dann noch wirklich gebührend in einem anderen Format im Apropos verabschiedet. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.